Ich lese uns heute den Bibeltext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, Verse 24 bis 38. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihm glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei.
Seit es die Menschheit gibt, stellen sich die Menschen viele, viele Fragen. Und so ein paar grundlegende Fragen sind: Wo komme ich her? Wer bin ich eigentlich? Was ist das Problem mit der Welt? Was ist die Lösung dafür? Und wo gehen wir irgendwann mal hin? Und wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, die heißt Gottes Plan, kein Zufall. Und wir versuchen, den roten Faden, hier haben wir so einen großen, dicken roten Faden, damit ihr noch seht, durch die Bibel zu finden. Und wenn ihr rot-grün farblind seid wie ich, glaubt mir einfach, es ist rot. Wir versuchen rauszufinden, was die Bibel zusammenhält. Diese eine Geschichte, die die Bibel erzählen will. Und in der wir dann unseren Platz finden können. Und diese Geschichte beantwortet uns genau diese Fragen, die sich die Menschen schon so lange stellen. Und das macht jede Weltanschauung. Also jeder Mensch hat, ob er das so klar formulieren kann oder nicht, irgendwelche Antworten auf diese Fragen irgendwie, wie er lebt. Und das ist eine Weltanschauung. Und jede Weltanschauung beantwortet diese Fragen. Es gibt zum Beispiel im Kommunismus die Sicht, da ist die Frage: Wo komme ich her? Wir kommen von einer Gesellschaft her, wo alle gleichberechtigt sind, wo es Gerechtigkeit gibt, wo alles gleich verteilt ist. Wer sind wir? Wir sind Teil einer Gesellschaft. Und was ist das Problem? Nach dem Marxismus ist das Problem, dass manche die Macht an sich gerissen haben, Eigentum für sich geholt haben und andere unterdrücken. Und dass es jetzt eine Klassengesellschaft gibt, eine Mehrklassengesellschaft, wo die Arbeiterschicht unterdrückt wird. Und was ist dann die Lösung dafür? Naja, dass die Arbeiterschicht revolutioniert, dass sie sich ihre Rechte wieder zurückerkämpfen. Und das Ziel ist, dass man wieder zu dieser gerechten Welt hinkommt, wo alle gleichberechtigt sind und alle gleich viel haben. Das ist eine Weltanschauung. Jede Weltanschauung beantwortet uns diese verschiedenen Fragen. Und die Bibel macht es auch. Und wir haben bis jetzt in dieser Geschichte schon ein paar Fragen beantwortet. Wir haben gesehen: Wo komme ich her? Wer bin ich? Was ist das Problem mit der Welt? Und letztes Mal haben wir schon: Was ist die Lösung Teil 1 gesehen? Und heute kommen wir zu: Was ist die Lösung Teil 2? Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, was da so passiert ist. Wir haben hier ganz am Anfang, hier ist so das Schaubild von der ganzen Predigtreihe. Das ist der große Bogen, den die Bibel erzählt. Hier ist der Anfang und hier ist das Ende. Und heute werden wir hier in der Mitte viel Zeit verbringen. Und der Anfang ist ganz entscheidend bei einer Weltanschauung. Also das, womit ich anfange, was ganz am Anfang da war, prägt unglaublich stark das Weltbild und die Werte, die man hat und das Leben, das man führt. Also wenn ich zum Beispiel glaube, dass am Anfang einfach nur Materie oder Energie da war, dann ist das die ultimative Realität, dann ist das das, was wirklich zählt. Und das heißt dann zum Beispiel, dass Liebe eigentlich nur Chemie ist. Weil wir Biologie, Physik, Materie ist das, die ultimative Realität, das ist das, woraus wir bestehen. Und Liebe ist dann eigentlich Chemie. Und meine subjektiven Gefühle und meine Geschichten und meine Erfahrungen sind nur so eine Begleiterscheinung. Sie sind eigentlich eine Illusion. Weil was eigentlich zählt, ist das, was in meinem Gehirn abgeht. Das Dopamin, was ausgeschüttet wird. Die Bibel fängt ganz anders an. Die sagt nicht, am Anfang war da einfach hier Materie oder Energie, sondern die sagt, am Anfang war ein Gott da, und zwar ein dreieiniger Gott. Das heißt, ein Gott, der in sich Beziehungen hat. Ein Gott, in dem es Vater gibt, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen, die in einer perfekten Gemeinschaft sind, die sich gegenseitig lieben. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater, der Vater liebt den Heiligen Geist, der Sohn liebt den Heiligen Geist, der Heilige Geist liebt den Sohn, der Heilige Geist liebt den Vater. Also irgendwie alles so gegenseitig füreinander, und die dienen sich und die helfen sich und die lieben einander und die sind füreinander da und die haben eine perfekte Beziehung. Und das war das, was ganz am Anfang schon da war. Das heißt, bevor es den ersten Menschen gab, bevor es das Universum gab, gab es schon Beziehungen, gab es schon Gemeinschaft, gab es schon Liebe. Und dann ist das die ultimative Realität und dann sind das die höchsten Werte auch für unser Leben heute. Denk mal drüber nach. Gott hat seit einer Ewigkeit das, was wir uns zutiefst wünschen. Gott hat seit einer Ewigkeit eine perfekte harmonische Beziehung, das, was wir uns wünschen. Und wenn Gott so einen Erfahrungsschatz hat, einen ewigen Erfahrungsschatz, wie Beziehung funktioniert, wie Gemeinschaft aussehen kann, meint ihr nicht, dass wir dann davon was lernen können oder davon profitieren können? Ganz abgesehen davon, dass uns Gott gemacht hat und durch kennt. Das ist der Grund, warum wir hier so einen Schwerpunkt auf die Bibel legen, weil wir sagen, wir wollen von Gottes Erfahrungsschatz profitieren. Wir fangen hier also mit Gott an, mit einem Gott, der Gemeinschaft hat und der erschafft uns dann. Das ist die Schöpfung hier. Das beantwortet uns die Frage, wo kommen wir her und wer sind wir? Und die Bibel sagt, wir sind von Gott geschaffen und wir sind sehr gut. Und die Bibel sagt noch ein bisschen genauer, sie sagt, wir sind im Ebenbild Gottes gemacht. Das heißt, wir sind Gott in irgendeiner Hinsicht ähnlich, und zwar genau in der Hinsicht, dass wir auch auf Gemeinschaft angelegt sind, dass wir auch für Beziehungen mit anderen Menschen gemacht sind. Es ist sehr interessant, wenn man die ersten zwei Kapitel der Bibel liest, dann ist alles gut, was Gott gemacht hat. Die Welt ist gut, die Tiere sind gut, der Himmel ist gut, alles ist gut, der Mensch ist sehr gut. Das Einzige, was nicht gut ist, ist, dass der Mensch alleine ist. Weil zuerst wird Adam erschaffen und die Eva ist noch nicht da. Und dann ist das Einzige, was nicht gut ist von der ganzen Schöpfung, dass der Mensch alleine ist. Und dieses Problem behebt dann Gott. Das heißt, wir sind für Gemeinschaft gemacht. Das ist so, so ticken wir. Das ist das, was wichtig ist im Leben. Und wir sehen dann, dass der Mensch Beziehung hat zu Gott, Beziehung hat zu anderen Menschen und eine Beziehung zur Natur. Und das funktioniert am Anfang alles perfekt. Das ist der perfekte Anfang. Und dann kommt die Frage, was ist eigentlich das Problem? Und wir haben schon gesehen, dass dann dieser Absturz passiert ins totale Chaos. Also wir bewegen uns hier auf dieser Linie und dann kommt dieser Absturz hier ins totale Chaos. Warum? Naja, es gibt einen Beziehungsbruch zwischen Gott und Mensch. Das heißt, die Menschen misstrauen Gott und denken, er enthält ihnen was vor, er will eigentlich gar nicht ihr Bestes. Und dann leben sie nach dem Prinzip, wir wollen für uns das Maximum rausholen. Sie bekommen nämlich ein Angebot, das ihnen sagt, hey, ihr könnt selber Gott sein. Ihr könnt selber bestimmen, was für euch gut ist und was schlecht ist. Und der Mensch denkt sich, naja, klingt ganz verlockend, wenn für mich was bei rauskommt, dann will ich das auch machen. Das ist das Prinzip, nach dem sie leben. Das ist der erste Egoismus. Und sie sagen, ach Gott, ist egal, wir opfern die Beziehung zu ihm, wir opfern das, was er sagt, wir wollen für uns das Maximum rausholen. Und dann wird diese Beziehung, die geht dann kaputt. Und dadurch kommt so eine Ich-Bezogenheit in die Welt rein. Ich schreibe mal hier hin, ich, sehr kreativ. Diese Ich-Bezogenheit, die durchzieht dann alles. Wir sehen dann, die zwischenmenschlichen Beziehungen gehen kaputt. Ja? Der Adam schiebt die Schuld auf seine Frau und die Frau schiebt die Schuld auf jemand anders. Alle verteidigen ihr Ego. Nee, ich habe nichts falsch gemacht, das war nicht meine Schuld, sondern es war der andere. Alle schützen ihr Ego. Und genauso geht dann auch die Beziehung zur Schöpfung kaputt. Also Beziehungen sind im Zentrum der Realität, sind das Wichtigste, sind das, womit alles anfängt und sind das, wofür wir gemacht sind. Und wenn eine Beziehung kaputt geht, hat es immer krasse Auswirkungen. Und wir kennen das alle. Ich werde es nie vergessen, als ich in der 11. Klasse in der Schule war und ein guter Freund von mir im Deutschunterricht einfach laut angefangen hat zu weinen, mitten im Unterricht, weil sich seine Eltern geschieden haben. Ja, weil diese Beziehung, die kaputt geht, das war nicht nur eine Privatsache zwischen Mama und Papa, sondern das hat Auswirkungen auf so vieles. Genauso ist es, wenn nationale Beziehungen kaputt gehen, wenn zwei Länder sich nicht verstehen und Krieg ausbricht, dann wird unglaublich viel zerstört, dann geht auch die Umwelt kaputt, weil im Krieg gibt es keinen Naturschutz. Und es ist wieder etwas, wo eine Beziehung kaputt geht, aber die Auswirkungen sind katastrophal, die betreffen total viel. Und die Bibel sagt, wenn unsere Beziehung zu Gott kaputt geht, dann hat es Auswirkungen auf unser ganzes Leben, auf alles andere. So, was ist jetzt die Lösung? Wir haben jetzt das Problem, das totale Chaos, diesen Absturz. Und letztes Mal haben wir Teil 1 der Lösung gesehen. Gott geht ran und sagt, ich möchte diese Beziehung zu euch wiederherstellen. Und er macht es, indem er einen Bund schließt. Und wir haben letztes Mal geschaut, dass er mehrere Bünde schließt. Das heißt, er will diese Beziehung wiederherstellen, damit durch diese Beziehung Heilung kommen kann in alle anderen Lebensbereiche. Und der erste Bund, den Gott schließt, ist ein Bund mit Abraham. Das ist ein Mann, ich mach mal eine Hand, ich erkläre gleich warum, als Symbol. Abraham soll ein Mensch sein, durch den Gott die ganze Welt segnet. Und die Hand soll mal fürs Segnen stehen. Also Gott will seine Güte und seine Liebe in die ganze Welt reinbringen durch diesen Menschen. Das Problem ist nur, der hat ein richtiges Problem dabei, Gott zu vertrauen. Der ist genauso egoistisch wie Adam und Eva. Und dann geht es hier steil bergab. Wir haben hier so einen Absturz. Und dann schließt Gott den nächsten Bund, gehen wir hier hoch. Und das ist der Bund mit dem Volk. Und ich mache mal hier ein paar Strichmännchen für ein Volk hin. Das ist ein kleines Volk. Ihr könnt es bestimmt nicht lesen, weil es zu klein ist. Mache ich mal ein größeres. Okay, also das ist ein Volk. Und dieses Volk, die sollen die Art und Weise sein, wie Gott wieder seine Güte und seine Liebe in die Welt reinbringt. Die sollen Mittler sein zwischen Gott und den Menschen, um diese Beziehung wieder zu heilen. Nur kaum schließt Gott den Bund mit diesem Volk, stürzt das hier wieder total ab, weil die sich von Gott abwenden und sich ihren eigenen Gott machen und sagen, ach, wir kommen auch ohne Gott klar, und sie beten ein goldenes Kalb an. So, was macht Gott? Unglaublich geduldig, sagt, okay, ich schließe wieder einen Bund. Dann geht es hier hoch und dann schließt er einen Bund mit einer Königsfamilie. Ich mache hier mal eine Krone hin. Mit dem König David. Der soll ein selbstloser König sein, der sich für das Volk einsetzt, damit das Volk seinen Auftrag auffüllen kann, ein Segen zu sein für die ganze Welt. Problem ist nur, der David ist kein selbstloser König, sondern der geht fremd mit einer anderen Frau, bringt deren Mann um das zu vertuschen und denkt nur an sich. Krasser Absturz wieder. Was sich hier durchzieht, durch diese hunderten Seiten vom Alten Testament, ist eine Geschichte vom Egoismus des Menschen, der an sich denkt, der seinen eigenen Vorteil sucht. Und das Alte Testament endet dann mit diesem Versprechen, dass Gott einen neuen Bund machen wird und dass es einen wahren König geben wird, der besser ist als all die anderen Versuche, als all die anderen Bünde, als all die anderen Menschen. Und das ist das, worauf wir warten, wenn wir das Neue Testament lesen. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat der Text, den wir eben gelesen haben, mit dieser Geschichte zu tun? Es war ja ein Text von Jesus, der gekreuzigt wird. Es ist eine Exekution. Was soll denn das bitte jetzt mit dieser Lösung zu tun haben, auf die wir jetzt warten? Was ist denn daran eine perfekte Lösung? Für uns heute ist ein Kreuz ja nur so ein Schmuckstück, was wir um den Hals hängen, oder ein religiöses Symbol. Aber damals in der Welt war ein Kreuz ein Folterinstrument. Es war sowas wie ein Elektrostuhl oder eine Todesspritze, nur noch schlimmer. Es sollte maximal grausam sein, es sollte abschrecken. Das haben sich die Römer ausgedacht. Sie wollten den Leuten, die so sterben, auch im Tod die letzte Würde wegnehmen. Sie wollten sie bloßstellen, sie wollten sie erniedrigen, sie wollten damit Menschen abschrecken. Das war das, was nur den schlimmsten Verbrechern vorbehalten war. Kein römischer Bürger wurde so hingerichtet. Wer von euch hat denn schon die Passion Christi von Mel Gibson gesehen? Ein kurzes Handzeichen. Gemischt, ich habe es selber noch nicht gesehen. Bin mir noch nicht so sicher, ob ich das sehen will. Aber sehr interessant, dieser Film dehnt es ja unglaublich aus. Das sind 3 Stunden, wo man einfach nur das ganze Leid und die ganze Grausamkeit und den ganzen Schmerz sieht. Und es ist sehr interessant, das zu vergleichen mit diesem Text, den wir gelesen haben, weil die sind total unterschiedlich. Also das, was der Film auf 3 Stunden ausdehnt und die ganzen Details, die der zeigt, von dem Leiden, von der Grausamkeit, von den Schlägen, von dem Blut, das finden wir alles gar nicht in diesem Text, sondern dieser Text ist total knapp, es sind 20 Verse, es ist so ein Kurzbericht. der minimiert auf ein Minimum eigentlich das, was passiert. Da steht einfach, die Soldaten kreuzigten ihn. Punkt. Da wird nichts berichtet von den Nägeln, die sie durch seine Hände schlagen. Da wird nicht beschrieben, das Blut, das fließt. Da wird nicht die Schreie, die Schmerzen beschrieben, wie sie das Kreuz aufrichten, wie die Atmung schwerfällt, wie die ausgesehen haben. All diese Sachen, die werden gar nicht im Detail beschrieben. Das liegt einmal daran, dass die Leute damals alle wussten, was passiert ist. Also wenn man sowas einmal gesehen hat, das hat sich so ins Gedächtnis eingebrannt, das konnte man nicht mehr vergessen. Und für uns ist das nicht so, deswegen kann so ein Film hilfreich sein. Aber der Markus, der diesen Bericht schreibt, der will auch einen anderen Fokus setzen. Also er interessiert sich noch viel mehr als für das körperliche Leiden, interessiert er sich für die psychologische Ebene und die soziale Ebene. Was passiert mit den Menschen, die da rumstehen? Was wird gesagt? Was passiert da in den Beziehungen zwischen denen, die hingerichtet werden und den Leuten, die spotten? Und er möchte betonen und ganz klarstellen, dass das, was an diesem Kreuz hier passiert, dass das eine Verlassenheit ist. Die schlimmste Verlassenheit, die man sich vorstellen kann, die Jesus hier erlebt. Und er ist zuerst von Menschen verlassen. Und ich möchte das mal anschauen, wie diese Dynamik in der Beziehung da ist. Jesus ist völlig im Stich gelassen von seinen Nachfolgern, von seinen Freunden, die sind alle weg. Er ist nur von Feinden umgeben und sogar die Leute, die rechts und links von ihm gekreuzigt werden, beschimpfen ihn. Und jetzt verspotten ihn die Leute mit drei Aussagen in diesem Text. Und in diesen drei Aussagen steckt eine tiefe Ironie, die ich mit euch anschauen möchte. Ich habe das Glück, mit einem Germanisten zusammenzuleben, der schaut, dass mein Deutsch nicht den Bach runtergeht. Ich habe ihn mal gefragt, was Ironie ist, und es war mir ein bisschen hoch, muss ich ehrlich sagen, der hat mit einem Filmzitat geantwortet. Ironie ist einfach, wenn man etwas sagt, habe ich von Wikipedia, was man anders meint, aber alle wissen, dass es anders gemeint ist. Und das entdecken wir hier in diesem Text. Der erste Ausspruch von Ironie ist diese Inschrift, die auf dem Kreuz ist. Über dem Kreuz wurde eine Inschrift angebracht und da steht drauf, König der Juden. Die Römer haben Jesus hingerichtet wegen Hochverrat, weil er gesagt hat, ich bin König und das geht nicht, wenn es schon einen König gibt. Und auf diese Aufschrift wurde das hingeschrieben, König der Juden. Und für die Römer war das total ironisch, weil es so offensichtlich war, dass der Typ, der da gerade stirbt, dass er kein König sein kann. Weil an so einem Kreuz sterben nur Schwerverbrecher, nicht Könige. Das heißt, diese Inschrift war ironisch gemeint, es war König der Juden. Das war ein Witz, die haben ihn damit verspottet, die haben sich damit drüber lustig gemacht. Aus ihrer Sicht ist hier nichts von irgendeiner perfekten Lösung zu sehen. Es ist einfach ein Witz. Aber es gibt eine tiefere Ironie in diesem Text, die der das geschrieben hat und der Leser, der dieses Buch liest, erkennen kann. Und zwar, wenn man das Evangelium liest, merkt man, dass in dieser Geschichte Jesus der wahre König ist. Das Evangelium beginnt damit, dass das Königreich Gottes kommt und nahe ist. Warum? Weil der König da ist, weil Jesus der König ist. Und vor Pilatus fragt Pilatus, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, du sagst es. Das heißt, der Leser weiß, dass Jesus in Wahrheit der König ist. Das heißt, das, was die Soldaten hier hinschreiben, wo sie sich Witz drüber lustig machen und denken, das stimmt gar nicht, stimmt aber doch. Und dann bekommen wir so eine ganz leise Ahnung von der perfekten Lösung. Wenn das hier wirklich der König ist, der hier an dem Kreuz hängt, dann ist es aber ein ganz anderer König als die Könige, die wir kennen. Dann ist es auch ein ganz anderer König als König David hier. Weil dieser König, der ist nicht darauf aus, sich selbst zu schützen, seine eigene Macht auszubauen, der sucht nicht seinen eigenen Vorteil, sondern das ist ein König, der bereit ist, sein Leben zu lassen und zu sterben für sein Volk. Das ist wirklich ein selbstloser König. Er ist viel besser als der König Davids. Er ist der wahre König, der total selbstlos ist und für andere stirbt. Die zweite Ironie in diesem Text ist der Vorwurf der Machtlosigkeit. Die Leute sagen, boah, Jesus, als er noch gelebt hat, hat er gesagt, ich werde diesen Tempel zerstören und in 3 Tagen aufbauen. Und man muss sich vorstellen, was für ein Tempel das damals war, der da stand. Der hat 1,5 Jahre gebraucht, um den zu bauen. Das war ein Riesenprojekt. Damals gab es keine Bagger und Baumaschinen, in denen man in ein paar Monaten mal ein Haus hochziehen kann oder ein Hochhaus, sondern das war anstrengend und das hat lange gedauert. Und Jesus hat gesagt, ich werde diesen Tempel niederreißen und in 3 Tagen aufbauen. Und das war damals, war das völlig absurd, das war unmöglich. Und die Leute haben gesagt, der spinnt. Und der Typ, der so einen hohen Anspruch hat, der sagt, ich bin so mächtig, dass ich das Unmögliche tun kann, der hängt jetzt an einem Kreuz und kann sich selbst nicht retten. Und die machen sich darüber lustig, über die Diskrepanz zwischen seinem Anspruch und dem, was eigentlich sichtbar ist. Wo ist denn deine Macht? Wo ist denn das, was du sagst? Wieder ist die perfekte Lösung überhaupt nicht in Sicht. Aber es gibt auch hier eine tiefere Ironie. Denn was der Autor weiß und was der Leser weiß, ist, dass Jesus sich selbst als Tempel bezeichnet hat. Er hat gesagt, ich bin der neue Tempel. Weil in Zukunft wird man nicht mehr zum Tempel gehen müssen, um Gott kennenzulernen, sondern man kann Gott kennenlernen durch mich. Und diesen Tempel, der wird niedergerissen werden und in 3 Tagen wird er wieder aufgebaut werden. Und was Jesus gesagt hat, ist, ich werde sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Und das ist das, was er genau gerade in dem Moment macht. Er ist gerade am Sterben. Und die Ironie ist, wenn er nicht stirbt, kann er auch nicht auferstehen. Er muss sterben, um auferstehen zu können. Das heißt, nur das Sterben macht die Auferstehung möglich. Nur seine Schwachheit wird dann nachher seine Macht sichtbar machen, wenn er von den Toten aufersteht. Nur durch das Sterben kann er den Tod besiegen. Das heißt, wir sehen hier einen zweiten Anhaltspunkt für die perfekte Lösung. Was Jesus hier am Kreuz macht und dann mit der Auferstehung, ist, dass er das Chaos umkehrt, weil hier ist der Tod in die Welt reingekommen und Jesus kehrt das um. Und das Dritte, was wir sehen, ist, die Leute werfen ihm vor, dass er unfähig ist, sich selbst zu retten, obwohl er anderen geholfen hat. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Was ist denn das bitteschön für ein Retter? Was bringt denn das noch? Wenn er sich selber nicht helfen kann, dann kann er in Zukunft auch niemand anderem mehr helfen. Also ist er doch nicht die perfekte Lösung, also ist er doch nicht die gute Nachricht. Und hier gibt es wieder eine tiefere Ironie, dass Jesus stellvertretend für uns stirbt, damit wir nicht sterben müssen. Das ist das, was hier am Kreuz passiert. Und die Ironie ist, dass Jesus nur Menschen retten kann, indem er stirbt, indem er sich selbst nicht rettet. Also wenn Jesus sich selbst gerettet hätte, man kann es ja mal durchspielen, er wäre vom Kreuz runtergekommen mit seiner Macht als Gott, als König. Dann hätte er aber nicht mehr, wäre stellvertretend nicht für sie gestorben und hätte sie nicht retten können. Mein Vater hat mir eine Geschichte vorgelesen, als ich klein war. Eine sehr berühmte Geschichte. Und zwar ist es die von Charles Dickens, eine Geschichte von 2 Städten. Und in dieser Geschichte gibt es 2 Männer, Charles und Sidney, die sind sich sehr, sehr ähnlich. Die sehen sich sehr ähnlich aus. Und beide haben sich in das gleiche Mädchen verliebt, der Klassiker. Charles gewinnt, er heiratet und bekommt eine Tochter und der Sidney geht quasi leer aus. Diese ganze Geschichte spielt in der Französischen Revolution. Und der Charles ist ein Aristokrat, der gehört zu den Adligen. Und er wird dann inhaftiert in Paris und wird verurteilt. Und wie das damals war, wurden die dann hingerichtet und geköpft durch die Guillotine. Und in der Nacht vor der Exekution, bevor er umgebracht wird, taucht der Sidney bei ihm im Gefängnis auf. Und er ist völlig perplex und versteht gar nicht, was das soll und hat es überhaupt nicht erwartet. Und der Sidney, der ihm total ähnlich sieht, der betäubt ihn mit einem Betäubungsmittel. Der tauscht die Kleider aus, zieht die Kleider von Charles an, gibt seine Kleider ihm und lässt dann den Charles rausbringen und bleibt selber zurück in der Gefängniszelle. Der Charles ist alles organisiert, der kann nach England fliehen mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinem Kind. Und der Sidney bleibt zurück. Und dann spricht ihn eine Näherin an aus der Nachbarzelle, die noch denkt, er ist der Charles. Und plötzlich erkennt sie, dass er so ein bisschen anders aussieht und merkt gerade, was hier passiert. Und sie sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das kann, jetzt morgen zu meinem Tod zu fahren und ich brauche Kraft. Und sie sieht dann, was er macht, dass er sein Leben opfert für seinen Freund und sagt, boah, das gibt mir Kraft. Und sie bittet ihn dann, kannst du bitte meine Hand halten bis zu dem Moment, wo wir sterben? Und er sagt, ja, kann ich. Und dann fahren sie zusammen am nächsten Morgen zur Guillotine, Hand in Hand. Und er sagt ihr, schau mich an, schau nicht auf das Ding bis zum letzten Moment und ich werde bis zum Ende bei dir sein. Und sie halten Hände und dann rollen beide Köpfe am nächsten Tag. Eine sehr bewegende Geschichte, weil dieser Sidney sein Leben opfert, damit der Charles leben kann und damit seine Familie intakt bleiben kann. Obwohl eigentlich er derjenige war, der die Lucy geliebt hat. Aber er opfert sich um ihretwillen. genau das ist das, was beim Kreuz passiert, dass Jesus hier stirbt und er nimmt unseren Platz ein. Und er kann uns nur retten, indem er unseren Platz einnimmt, denn sonst sind wir immer noch in der Zelle und wir müssen sterben. Und jetzt sagst du vielleicht, aber warum muss denn jemand sterben, um mich zu retten? Und das geht zum Problem zurück, zu diesem Egoismus, der hier eingetreten ist. Der Egoismus ist es, der das totale Chaos in die Welt bringt. Der Egoismus ist es, der dazu führt, dass diese Leute immer wieder den Bund mit Gott brechen. Der ist es, der dazu führt, dass die Welt kaputt geht. Und wir haben heute genau das gleiche Problem. Ich habe von einem Prediger ein krasses Beispiel gelesen. Der hat geschrieben über den Film Titanic. In dem Film ist es so, dass die Titanic untergeht und es gibt nicht genug Boote, Rettungsboote. Und im Film ist es so, dass die Reichen sich im Platz auf den Rettungsbooten ergattern und dadurch manche Frauen und Kinder nicht auf die Rettungsboote können. Und um das zu verhindern, sind da die britischen Matrosen, die ihre Revolver rausholen und in die Luft schießen und sagen, stopp, stopp, Frauen und Kinder zuerst. Das Krasse ist, dass es in Realität gar nicht so passiert ist. In Realität war der reichste Mann der Welt damals auf dem Boot, John Astor. Der hat seine Frau ins Rettungsboot gesetzt und ist zurückgetreten. Und alle haben gesagt, geh doch ins Boot. Und er sagt, nein, das ist für die Frauen und Kinder, ich bleibe zurück. Und er ist ertrunken. Auf dem Boot war auch einer, der hieß Benjamin Guggenheim, ein Philanthrop. Der hat geschaut, dass die Frauen und Kinder ins Boot gehen, ist zurückgeblieben auf der Titanic und hat dann einem gesagt, richte meine Frau aus, Herr Guggenberg kennt seine Pflicht. Er ist ertrunken. Es gibt keinen einzigen Bericht von irgendeinem reichen Mann, der sich auf diesen Rettungsbooten Platz gesucht hat, sondern alle sind zurückgetreten und haben den Frauen und Kindern den Vorrang gelassen. Und die Frage ist, warum wurde der Film abgeändert? Britische Matrosen hatten auch gar keine Revolver, das ist alles frei erfunden. Und die Antwort war, warum es abgeändert wurde, dass es nicht mehr glaubwürdig wäre. Es wäre nicht mehr glaubwürdig für das heutige Publikum, dass die reichen Leute das machen würden und ihr Leben opfern würden. Was für eine krasse Aussage über unsere Gesellschaft heute. Dass unsere Gesellschaft so geprägt ist, dass Egoismus so normal ist, dass wir sowas anderes, sich selbst aufzuopfern, dass das gar nicht mehr glaubwürdig ist, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass jemand wirklich sowas machen würde. Aber Egoismus fängt bei ganz kleinen Dingen an. Ja? Wenn ihr ein Foto seht von vor 10, 20 Jahren, so ein Gruppenfoto, vielleicht von der Schule, wen sucht ihr als erstes? Also ich suche mich selbst. Oder kennt ihr das, wenn ihr eine Diskussion habt? Und ihr habt irgendeine Diskussion gehabt mit Leuten und es ging hin und her mit den Argumenten und vielleicht habt ihr verloren oder die hatten bessere Argumente und ich spiele das dann immer dann im Kopf nochmal durch später. Das läuft mir nochmal nach. Und dann ändere ich das aber immer ab und sage dann was anderes, als ich gesagt hätte und finde hier noch einen Einwand und es geht immer so aus, dass ich dann gewinne. Wenn wir mal wirklich anfangen zu überlegen, was ist Egoismus und wo finden wir das, dann ist es ziemlich erschreckend. Ich habe vor ein paar Wochen unserem Nachbarn versprochen, ich möchte ein paar Pflegeheime finden für seine Frau, weil er möchte sie in einem Pflegeheim tun, wo die Russisch sprechen, damit sie nicht so isoliert ist. Ich habe ihm das versprochen und ich bin jetzt in 2 Wochen nicht dazu gekommen. Dann habe ich mal überlegt, also ich würde sagen, ich hatte keine Zeit. Dann habe ich mir überlegt, wie habe ich eigentlich meine Zeit verbracht die letzten 2 Wochen? Und ich habe so viel Zeit auf Facebook verbracht und so viel Zeit, mir irgendwie Musik anzuhören und alle möglichen Sachen zu machen. In der Zeit hätte ich locker ein paar Pflegeheime auftreiben können und anrufen können für die Frau von meinem Nachbarn. Habe ich aber nicht gemacht. Ich glaube, es ist eine Form von Egoismus. Und wenn man anfängt, mal so zu schauen, wie viel Zeit verbringe ich damit, mich im Spiegel anzuschauen? Wie viel Zeit verbringe ich überhaupt gedanklich mit mir selbst? Wie viel Zeit verbringe ich damit, mich selber zu entertainen? Mir Sachen anzuschauen? Wie viel Zeit, das mache ich sehr viel, verbringe ich damit, Produkte anzuschauen und zu vergleichen und das Beste rauszufinden, was ich mir dann kaufen kann? Und vielleicht kaufe ich es mir dann auch nicht mal, aber ich beschäftige mich unglaublich lang, damit ich ja das beste Produkt finde. Aber es geht nur um mich. Und dann kommt dazu, dass wir im Datenzeitalter leben. Wir können heutzutage so viele Daten über uns selbst sammeln. Unser Nutzungsverhalten, wie viele Schritte am Tag wir laufen, wie unser Puls ist, wie viele Kalorien wir verbrauchen, wie unsere Schlafphasen sind, können wir jetzt alles schön mit Smartphones und Uhren und Apps die Daten sammeln und analysieren. Und das ist sehr nützlich, weil wir unser Leben optimieren können, unsere Ernährung optimieren können, unseren Sport optimieren können. Aber bei all diesen Sachen geht es die ganze Zeit nur um uns. Und jetzt denkst du, naja, komm, sei mal nicht so negativ. Es gibt ja noch die Liebe. Und bei der Liebe ist es anders, da geht es nicht um uns. Vor ein paar Monaten hat Markus Günther ein krasses Zitat in der FAZ geschrieben, das steht auch im Programmheft, ich möchte es mal vorlesen. Ist der Mythos Liebe nicht wenigstens dafür gut, den Menschen aus seinem Egoismus herauszuführen? Ist die Sehnsucht nach Partnerschaft nicht immer noch besser als die Selbstsucht? Die Antwort lautet, diese Art der Liebe ist nur scheinbar eine Überwindung der eigenen Grenzen. In Wahrheit handelt es sich um eine Fortsetzung der Ich-Bezogenheit mit anderen Mitteln. Denn die Triebkraft, die wirkt, ist ja, wenn man ehrlich ist, gar nicht der Wunsch zu lieben, sondern der geliebt zu werden. Die erotische Liebe ist die trügerischste Form der Liebe, schreibt Erich Fromm. Diese Art der Liebe ist in Wirklichkeit ein Egoismus zu zweit. Die wichtigste Voraussetzung, einen anderen Menschen lieben zu können, meint Fromm, wird so gerade nicht geschaffen, die Überwindung des eigenen Narzissmus. Ich würde die erotische Liebe nicht so negativ bewerten wie hier, das macht die Bibel auch nicht. Aber da ist was dran, dass in der Liebe selbst auch was sehr Egoistisches steckt, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir alle Konflikte sehen könnten, die in einer Partnerschaft und einer Beziehung auf uns zukommen, wenn wir sehen würden und uns klar wäre, was für Opfer es bedeuten wird, was wir vielleicht in der Karriere zurückstecken müssen, was wir vielleicht an Hobbys aufgeben müssen, was wir vielleicht an Reisen nicht machen können, was wir vielleicht an Freiheiten aufgeben müssen. Und wenn wir erfahren würden, dass unser Partner in Zukunft ein Pflegefall wird, um den wir uns jahrelang kümmern müssen, würden wir dann noch so eine Beziehung oder so eine Ehe wollen? Mir wird es sehr, sehr schwer fallen, da ein Ja zu finden. Warum? Weil wenn wir an Beziehung und Liebe denken, geht es uns oft nur um uns selbst. Wir entertainen uns zu Tode, wir analysieren uns zu Tode und wir verlieben uns zu Tode und bei allem geht es nur um uns. Und jetzt sagst du vielleicht, das ist doch normal, das machen doch alle. Und ich kann dir 10 Leute nennen, die viel egoistischer sind als ich. Okay. Aber wenn wir das sagen, dann rechtfertigen wir uns selbst und das ist auch wieder egoistisch, wenn ich meinen Egoismus verteidige. Du kommst aus der Nummer nicht raus. Wenn wir einen Moment sehen könnten, für einen Moment, wie perfekt Gott ist, wie selbstlos Gott ist, wie liebevoll Gott ist, seit einer Ewigkeit, dann würden wir sofort merken, wie unendlich selbstsüchtig wir sind. Und aus Gottes Perspektive sind wir die, die unnormal sind. Er ist eine Ewigkeit lang perfekt selbstlos liebend. Und er hat uns eigentlich geschaffen, auch selbstlos zu lieben. Deswegen ist es keine Lappalie, deswegen ist es nicht was Kleines. Und diese Ich-Bezogenheit ist zerstörerisch. Wir haben am Anfang gesehen, was für ein Chaos das ausgelöst hat. Es zerstört uns selbst, es zerstört die Menschen um uns herum, es zerstört unsere Welt. Es ist der Grund für das Leid in der Welt. Es ist nicht was Kleines. Und deswegen muss Jesus ans Kreuz gehen. Weil Gott nimmt es so ernst. Er sagt, ich kann das nicht so weitergehen lassen. Da muss was passieren. Und was am Kreuz passiert ist, ist, dass Jesus bestraft wird für so einen Egoismus. Die Dunkelheit, die hier kommt, ist ein Zeichen von Gottes Strafe. Es ist die Konsequenz für Egoismus. Das Krasse ist nur, dass es ja eigentlich uns treffen müsste, weil wir die Egoisten sind. Und Jesus ist der Einzige, der total selbstlos ist. Aber es trifft ihn. Ja, Jesus nimmt es freiwillig auf sich, damit wir es nicht tragen müssen. Und dann schreit er in diesem Kreuz und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist von seinen Freunden verlassen, von seiner Familie verlassen, er ist nur von Feinden umgeben und jetzt ist er auch noch von Gott verlassen, mit dem er eine Ewigkeit lang eine perfekte Beziehung hatte. Und er schreit diesen Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum musste das passieren? Jesus nimmt diese Verlassenheit, diese Gottverlassenheit auf sich, damit wir in Ewigkeit nicht verlassen sein müssen. Das ist die Stellvertretung. Er nimmt es auf sich, damit es uns nicht treffen muss. Er ist völlig selbstlos. Er macht genau das, was Sidney im Gefängnis macht. Er kommt in unsere Zelle rein und tauscht die Plätze. Und er geht und stirbt und nimmt die Verlassenheit auf sich, damit wir freigehen können, damit wir geliebt werden können, damit wir nie mehr verlassen sein müssen. Und eigentlich ist das, was wir doch die ganze Zeit suchen. Wir suchen doch jemanden, der uns unendlich liebt, der uns total selbstlos liebt, der wirklich sagt, du bist mir wichtig und es geht mir um dich. Und Jesus ist so jemand, der das macht für uns. Er sagt, ich liebe dich total. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, wenn das wirklich ankommt, es ist total die Befreiung, das verändert unser Leben komplett. Dann müssen wir nicht mehr süchtig sein nach der Aufmerksamkeit anderer Menschen. Dann müssen wir uns nicht in die Arme von diesem Partner und demjenigen werfen, auf der Hoffnung, mit der Hoffnung geliebt zu werden. Dann müssen wir auch nicht mehr so verletzt sein, wenn Leute uns ablehnen. Diese Liebe, die Jesus und die Gott für uns hat, die hat mir total geholfen. Ich habe damit Prüfungsversagen durchgemacht. Das hat mir geholfen, nicht so unsicher zu sein. Ich war ein total unsicherer Mensch, immer überlegt, was denken die anderen über mich. Ich bin viel sicherer geworden. Ich habe damit Einsamkeit überwunden. Diese Liebe hat mein Leben verändert. Das ist der Grund, warum ich sagen kann, ich bin heute glücklich. Und das Coole ist, Gott will, dass wir Gemeinschaft erleben, dass Gott will, dass wir Beziehungen erleben, Gott will, dass wir perfekte Liebe erleben, weil er das ist, weil er das eine Ewigkeit hat. Deswegen hat er uns geschaffen, er möchte das teilen. Und er möchte uns das wieder zugänglich machen, obwohl das verloren gegangen ist. Und der Weg ist, dadurch, dass er selbst einfach das macht, was er schon immer gemacht hat, nämlich selbstlos zu sein, uns das zu schenken auf seine eigenen Kosten. Zu sagen, ich zahle den Preis für deinen Egoismus. Ich will dir helfen, selbstlos zu werden. Wenn wir das verstanden haben, das ändert alles. Wir können dann anfangen, Gemeinschaft zu erleben, wir können anfangen zu geben, wir können ganz anders in Beziehungen reingehen und es verändert uns, weil Selbstlosigkeit färbt ab. Und Schritt für Schritt kommen wir wieder zu dem zurück, was wir am Anfang sein sollten, nämlich Menschen, die lieben und die selbstlos sind.